Kopfzerbrechen. Ganz herzlich willkommen zu Kopfzerbrechen, unserem Podcast für Psychologie-Inspiration für Praxis und Alltag. Heute zu den Fragen: Was verraten kleine Wörter über unsere Psyche? Und können wir eigentlich aufhören, Stress zu bekämpfen? Ja, lieber Alex, herzlich willkommen in unserer neuen Folge.
Hallo.
Ich würde diese Frage doch gleich auch an dich stellen. Du hast etwas mitgebracht, wo es um kleine Wörter und unseren psychischen Zustand geht. Erzähl doch mal.
Genau, und zwar geht es um die Erkenntnisse des lieben James Pennebaker, der
ein guter Bekannter.
Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich dein...
Für Leute im therapeutischen Schreiben, genau.
Genau, wird dir geläufig sein, und ich dachte, ich wage mich mal in deine Gefilde und...
Schön, herzlich willkommen.
Ja, und schau mal, was du da so treibst die ganze Zeit mit dem Schreiben. Mhm. Und da stößt man sehr schnell auf den Pennebaker, der unter anderem...
Genau, dem kommt man nicht vorbei.
Genau, das ist für dich jetzt ein Heimspiel, ich hoffe für die ein oder andere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht.
Und, nicht, ja.
Genau, und man kann sich da noch was mitnehmen. Und zwar hat der Pennebaker sehr, sehr lange geforscht zum Thema, also zu sehr vielem natürlich, in der Schreibtherapie, in den Geschichten, unter anderem zu Pronomen. Und er hat 2017 auch ein Buch herausgebracht, wo er ganz viel Forschung nochmal zusammengefasst hat. Und das, was ich heute mitgebracht habe oder auch irgendwie herausnehmen will, ist, wie Pronomen unser Erleben beeinflussen, beziehungsweise also wie wir uns auch ausdrücken sozusagen und auf was es hinweist in der Therapie oder generell durch die Sprache. Ja? Ich werde versuchen, es so zu umschiffen, dass wir nicht sehr viel über das Schreiben reden, weil das sicher einerseits ich dich nicht langweilen möchte.
Aber so ein schönes
Thema. Genau. Und zweitens, das gefälligst dann bitte du machst mit den Schreibinterventionen. Ja. Da bist du sehr sattelfest. Deswegen werde ich mich auf diese Begrifflichkeiten einfach konzentrieren. Und um was geht's jetzt? Ja? Also der hat ganz lange, ich glaube über 3 Jahrzehnte geforscht und analysiert den Inhalt von, also die Funktionswörter sozusagen. Also nicht, was reden Leute inhaltlich, sondern wie drücken sie sich aus mit Artikel, Pronomen und Präpositionen und diesen ganzen Geschichten. Und hat dann Textanalyseprogramme entworfen. Ja, und sich angeschaut, hat er Auswertungen betrieben. Was hat er analysiert, ja, beziehungsweise auch seine Forschungsgruppe, nicht nur er, Tagebücher und Aufsätze von tausenden Versuchspersonen, Chatprotokolle aus Online-Communities, aber auch Reden, Bücher, Texte historischer Persönlichkeiten, Gespräche von Paarbeziehungen, Jobbewerbungen, also extremst breit. Ja.
Also auch sehr, sehr unterschiedliche Textsorten, gell?
Genau, würde man
sagen können.
Genau, ja, und die zentrale Erkenntnis, das, was ich besonders spannend finde, ist, dass er herausgearbeitet hat und auch signifikant sozusagen bestätigt, dass der häufige Gebrauch von Ich-Pronomen, also ich, mich, mir, immer diese Ich-Bezogenheit, sehr zuverlässig zu erhöhtem Depressions- und Stresslevel geführt hat. Das heißt natürlich, es ist keine lineare Kausalität. Also wenn ich oft ich sage, bin ich depressiv, aber es ist auf jeden Fall...
Das wäre ein bisschen zu einfach wahrscheinlich.
Aber es wird auf jeden Fall damit assoziiert und es gibt einfach eine hohe Korrelation, so wie ich das verstanden habe. Ja. Und zwar, und das ist das Spannende, unabhängig davon, was die Personen inhaltlich ausgedrückt und geschrieben haben. Ja? Das heißt, man kann wirklich sagen, wer viel Ich sagt, richtet die Aufmerksamkeit konstant auf sich selbst, auf sein Erleben. Und das ist ein Faktor der erhöhten Selbstfokussierung und der tut uns oft eben nicht gut.
Weil es zu viel sein kann.
Weil es zu viel sein kann und zwar eben nicht, und der Text war sozusagen nicht so wichtig. Und das ist auch spannend. Also es waren nicht nur traurige Texte oder Trennungstexte, sondern es war einfach völlig quer durch die Bank. Und trotzdem konnte er erarbeiten, wer oft in der Ich-Form redet, sehr auf sich bedacht ist, da waren diese Depressions- und Stresslevel einfach erhöht nachweisbar.
Ja, super spannend. Der hat so viele spannende Untersuchungen gemacht, war einer der ersten, der therapeutisches Schreiben überhaupt angefangen hat zu untersuchen, was die Wirksamkeit betrifft und so. Und das ist natürlich auch mit diesen Pronomengeschichten auch was sehr, sehr Interessantes.
Ja, ich habe auch gehofft, dass du jetzt übernimmst und mehr über ihn erzählst. Aber na, ich mach noch ein bisschen. Ja,
ja, ja, ja, nein, der Ball gehört dir. Ich wollte nur einmal noch ganz kurz einordnen,
sehr wichtig.
Der
bitte.
Überhaupt ist.
Bitte. Bitte, also du hast quasi
damit bin ich auch schon fertig.
Du hast einen Schrein zu Hause von ihm wahrscheinlich, einen Tempel oder so, eine kleine.
Ja. Das fände ich jetzt zwar auch ein bisschen übertrieben, aber der ist schon eine wichtige Person für therapeutisches Schreiben, ja.
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall, hat viel therapeutische Schreibansätze auch dementsprechend entworfen, aber das wirst du uns dann irgendwann nochmal erläutern in einer anderen Folge. Mhm. Was ich für mich so die Befunde, die ich sehr spannend gefunden habe, ist runtergebrochen. Und da sind wir dann auch schon so ein bisschen in der Praxis. Also die eine Erkenntnis oder These ist, häufiges Ich führt oder zeigt auf erhöhten Leidensdruck. Also Klientinnen und Klienten, die in zum Beispiel akuten Krisen kommen oder eben mit depressiver Symptomatik, verwenden signifikant mehr diese Ich-Pronomen. Ja? Ja. Ich habe mir nie vorstellen können, und mir geht's so, und warum geht's mir so? Also diese ganzen, egal ob jemand über Klagen dann in Beziehung geht oder über ich persönlich erlebe das dann oft übers Grübeln in der Arbeit mit Leuten. Mhm. Also Grübeln ist ja nochmal ein Riesenthema, wo ganz viel Ich-Bezogenheit da ist. Und was er auch, so als weiteren Punkt wäre so, was er auch für sich herausgearbeitet hat, war dieser Pronomenwechsel als Fortschrittsindikator. Das ist für uns auch sehr spannend im Coaching und der Therapie. Also dementsprechend abgeleitet wurde bestätigt, dass im Therapieverlauf, wenn die Ich-Nutzung sinkt, und das tut sie dann oft, er sich das so erklärt, dass die Selbstakzeptanz steigt und die Distanzierungsfähigkeit zunimmt. Also da Distanzierungsfähigkeit und Selbstakzeptanz, da bist du wahrscheinlich dann gut aufgestellt, weil da kann ich mir vorstellen, bringt zum Beispiel das Schreiben extremst viel Erleichterung, um das zu ermöglichen. Ja.
Absolut, genau, weil es automatisch eigentlich dazu beiträgt, dass ich ein bisschen stärker Beobachterin dessen, worum es geht, bin, während ich schreibe und nicht nur mitten im Problem drin. Also sollte ich über etwas Schwieriges schreiben zum Beispiel.
Mhm. Also es entsteht dadurch einfach automatisch ein Dissoziationsphänomen, wenn ich etwas niederschreibe und das ist was total Nützliches. Und jetzt werden die schlauen Zuhörerinnen und Zuhörer sich auch schon überlegt haben, hey, wenn das Ich dazu führt, wozu könnte dann ein Wir führen? Richtig, ja. Das Wir ist dann natürlich ein Bindungsindikator, der extremst förderlich ist, zum Beispiel für Paarbeziehungen oder auch natürlich für Teams. Ich kann mir auch vorstellen, vielleicht in der Arbeitswelt. Weil Paare, die zum Beispiel in Gesprächen viel Wir verwenden, eine erhöhte Beziehungszufriedenheit aufgewiesen haben. Ja? Mhm. Also man fühlt sich dem auch verbunden. Es ist auch jetzt meine persönliche Überlegung, hat er nicht gesagt oder steht nicht so im Buch, aber man sieht das ja auch bei frischen Beziehungen oft. Also wenn dann dieses Bonding stattfindet und Leute in der Verliebtheit schon fast verschmelzen, dann gibt es ja nur mehr ein Wir. Ja? Also da werden ja Leute, wir kommen heute doch nicht vorbei, wir schaffen es heute doch. Also es gibt nur mehr ein Wir. Und irgendwann normalisiert sich das dann wieder zu zwei Individuen, die in einer Beziehung leben. Und er hat das ganz gut herausgearbeitet, dass ein Wir auch in der Paartherapie oder im Coaching einfach ein guter Indikator ist, wo steht das Paar. Finde ich sehr spannend. Mhm. Ja.
Und würdest du dann sagen, für den Praxisalltag ist es auch für uns dann wichtig, sehr, sehr aufmerksam zuzuhören, wie die Leute reden?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch dann so die Geschichte, die wir uns mitnehmen können. Einerseits, indem wir, also ich würde es auch rückmelden, also wenn wir ein Wir hören, wenn das sehr oft ist, dann sagen ich möchte an der Stelle rückmelden, ich höre sehr viel Wir und Verbundenheit. Also wenn es passt in der Stunde natürlich, das ist schon mal ein ganz gutes, ein tolles Fundament, dass sie sich in dieser Beziehung so ausdrücken und erleben. Was noch spannend ist, ist auch, was du vielleicht auch kennst aus dem Coaching und nicht aus der Therapie, ist natürlich dann auch, wenn man es umdreht, die distanzierte Sprache, weil es einerseits in der Therapie dann dazu führt, dass es sehr auffallend sein kann, wenn jemand über sich immer nur so in der dritten Person redet. Ja? Also die Leute sitzen hier und beschreiben ihr Anliegen und sagen, ja, und man ist halt dann schon ziemlich traurig, wenn man sowas erlebt. Ja? Und man kann dann halt oft nicht so schlafen und man hat sich da, also sehr, sehr weit weg von sich selbst. Ja? Und jetzt deutet das manchmal vielleicht auf etwas hin, ja, da bin ich immer sehr vorsichtig, aber man kann es auch umdrehen und kann es als Coping-Strategie auch natürlich als Intervention den Leuten verschreiben, ja, so steckt das wieder drin, ja, indem man natürlich eine dritte Person Distanz einführt. Und so, wenn etwas emotional vielleicht noch überwältigend ist, kann man das natürlich machen. Das macht man in der Hypnotherapie ja auch, ja, dass man dann manchmal von außen drauf schaut und wenn Situationen oder Vorstellungen noch zu überwältigend sind, dass man da oder eben auch durchs Schreiben sich selbst von außen sieht.
Ja. Ganz genau. Und beim Schreiben zum Beispiel mache ich es auch oft so, wenn es um belastende Inhalte geht oder so, den Leuten anzubieten, dass sie wirklich in der dritten Person über sich schreiben. Mhm. Ja, also er oder sie hat das gemacht, er oder sie hat sich so und so gefühlt. Also wirklich da ganz klar auch in der Grammatik das verstärken und einführen, dass man in der dritten Person über sich selbst dann schreibt.
Mhm. Mhm. Also das finde ich sehr, sehr spannend für die Therapie und auch für den Alltag. Zusammengefasst würde ich sagen, was können wir uns da jetzt mitnehmen für die Arbeit mit Menschen? Es einfach zu beobachten, finde ich ganz gut. Also wie oft, wie beschreibt die Person sich selbst und ihr Leben? Einfach das so ein bisschen mit zu beobachten. Ich würde es nicht überbewerten, ja, aber mitlaufen zu lassen. Und vor allem gibt es Momente, wo das auf einmal wechselt. Also wenn jemand vielleicht dann plötzlich in die dritte Person wechselt, könnte man schauen, okay, ist das was emotional da jetzt einfach auffühlend war oder wie können wir das auslegen? Mir persönlich ist wichtig, auslegen mit dem Menschen, nicht für uns alleine. Ja.
Ja, absolut.
Also das jetzt nicht zu überinterpretieren,
sondern gemeinsam. Ja.
Genau, ja. Und was entsteht da für Sinngebung und wie nimmt sich dieser Mensch halt wahr? Ja, diese Pronomen deuten extremst darauf hin, wie erlebe ich mich in der Welt und in Beziehung zu anderen und auch in Beziehung zum Problem. Ja.
Ganz genau. Und ich glaube, was da auch ganz spannend ist, ist auch die Leute mal oder uns selbst dann, wenn es um den Alltag geht, die Unterschiede spüren lassen. Oder macht es einen Unterschied, ob ich den Satz jetzt mit einem Ich sag, ob ich den Satz mit einem Wir sag oder etwas erzähle im Ich, in Ich-Form, in Wir-Form oder in Er- oder Sie-Form. Ja, also ja. Das habe ich auch schon mal angeboten oder gemacht, dass wir geschaut haben, welchen Unterschied macht es denn eigentlich, ja, wenn ich dieses vielleicht Erfahrung oder Situation beschreibe aus der Ich-Perspektive oder wenn ich sie beschreibe aus der Wir-Perspektive oder wenn ich sie beschreibe aus der Er- oder Sie-Perspektive, also in der dritten Person. Ja, kann einen großen Unterschied machen. Mir fällt noch was dazu ein, wenn ich kurz ergänzen darf. Und zwar, man kann auch schön spielen mit den Zeiten. Ja, also auch so diese Distanzierungen und wie nah bin ich da, ich oder wir oder so, im Sinne von, welche Zeit wähle ich, in der ich das dann erzähle oder schreibe. Ja? Rede ich in der Gegenwart, rede ich in der Vergangenheit? Und also das wäre noch so ein Zusatzelement, das man da noch zusätzlich irgendwie dazu tun könnte.
Sehr spannend, um da mehr Abstand reinzukriegen oder eben auch einfach zu schauen, um was geht's da, ja. Was er auch herausgefunden hat.
Je nachdem, was ich halt will. Ja, ja. Oder je nachdem, was das Anliegen natürlich ist, ja. Also es passt auch nicht für alle, in diese große Distanzierung zu gehen, ja.
Genau, also einfach ist es zieldienlich und das ist jetzt natürlich wäre komplexer. Aber was ich noch spannend finde, was er auch herausgearbeitet hat oder erkannt hat, ist auch, er hat sich ja auch Therapeutinnen und Therapeuten angesehen. Und kam auch so zum Ergebnis, dass es da auch so ist, dass in Gesprächen, die Therapeutinnen als erschöpfender oder schwieriger erlebt haben, auch die eigene Ich-Nutzung häufiger war. Also
sehr spannend.
Er dann auch sagt, okay, das zeigt dann auch auf, dass es ein erhöhter emotionaler Stress ist oder so wahrgenommen wurde, weil der Fokus auch in diesen Begegnungen oder Stunden dann mehr bei sich war, ja. Und das macht auch irgendwo, also diese ganzen Geschichten machen total viel Sinn, weil ja auch Gedanken und Fantasien, die wir haben, prinzipiell immer nur bedrohlich wirken können, wenn sie eine Selbstreferenz beinhalten. Also egal, was ich mir an Angst, Fantasien vorstelle, es muss mich irgendwo vom Erleben her gefühlt betreffen, sonst würde es mich nicht stressen. Ja? Und das ist ein total cooles Feld. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt zu sehr stretche, aber weil es sehr häufig ein Thema ist in meiner Praxis. Ich arbeite oft mit Leuten, die sich zum Beispiel halt sozial schwer tun, in Freundesgruppen oder so ein bisschen mit Scham oder man würde es so Social Phobia Phänomene und wie auch immer man es jetzt nennt. Und da ist es ja sehr oft so, zum Beispiel, das sage ich den Leuten auch so, dass alles, was, also wer auch immer hier sitzt, das Kernelement, das Leute unwillkürlich aktivieren, ist ja eine Beobachtungsebene mit sich selbst. Ja? Also die Person, die super easy mit Leuten spricht, verglichen zu der Person, die sich im Moment noch schwer tut, ist immer so eine, als hätte man so einen kleinen Herbert Prohaska Spielanalyse-Menschen im Kopf, der dann so die Halbzeit zusammenfasst, ja, um mit seiner Fußballmetapher zu bleiben. Also die Menschen leiden ja darunter, dass sie sich in eine Beziehung wagen, also sie treffen jemanden, selbst der kann noch so nett sein. Und dann haben sie diese Instanz im Kopf, die dauernd innerlich mit dem Fokus auf sich selbst gerichtet, analysiert, was man jetzt am besten sagt, was eine gute Frage wäre, wie man sitzt, wie die dann wird die das Gegenüber interpretiert, einfach um diesem Bedürfnis nach Sicherheit zu genügen. Mhm. Aber dadurch wird es halt extremst hölzern, weil man natürlich dann nicht den Fokus im Außen hat. Ja,
also das ist und auch wahnsinnig anstrengend, oder?
Extrem also anstrengend.
Satz dann wieder zu reflektieren oder zu überlegen und so.
Genau.
Und ganz, ganz wenig intuitiv dann, ja.
Genau, und das ist eigentlich das Kernelement. Also ich sehe da zumindest Parallelen, dass ich sage, okay, wenn es mir gelingt, bei meinem Gegenüber zu sein, mit Neugier, mit einer offenen Haltung, wenn ich Fragen stelle, was hat die Person erlebt, dann habe ich die Ressourcen nicht, dass ich hier fünf innere Ebenen einziehe und auf mich fokussiere und dann wird es flüssiger. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn ich mir da noch schwer tue, dann bin ich wieder zu ich bezogen. Also das ist irgendwo, findet sich das bei sehr vielen Phänomenen in der Therapie oder im Coaching wieder und ist extremst spannend.
Ja, super spannend. Gleichzeitig, gell, könnte man auch sagen, dieses bei sich bleiben ist ja dann wieder eigentlich was anderes, oder?
Genau.
Ja, was also ja erwünscht ist ganz oft oder worauf ja auch viele Leute hinarbeiten, bei sich bleiben können und gleichzeitig in diesem offenen Austausch sein zu können.
Mhm. Ja, genau. Ich meine, es führt jetzt zu weit, aber ich würde es differenzieren, indem ich sage, das eine ist ja zum Beispiel die Selbstachtsamkeit oder sich selbst wahrnehmen, Bedürfnisse wahrnehmen. Das ist eine tolle Sache, dass wir bei uns sind. Was hier gemeint wird aus meiner Sicht, ist eher die Ich-Konzepte, die dadurch entstehen, die wir dann einfach sozusagen, ich sage jetzt mal vereinfacht, glauben. Also die sind die Leute, die zu sehr bei sich sind und sich depressiv erleben, die erleben sich ja nicht depressiv, weil sie sich achtsam wahrnehmen, sondern weil sie zu sehr bei sich sind. Die sind dann nicht mehr im Außen, die fühlen sich isoliert, die interpretieren somatisches Erleben von Schwere, von Müdigkeit, dann entstehen Angstfantasien, limitierende Ideen über sich, dann sind wir wieder in der Selbstkritik auch, ja, wieso kann ich das nicht, warum bin ich so unfähig? Und da beginnt es dann, denke ich, einfach ins Destruktive oft zu rutschen oder Belastungserleben zu erzeugen, sagen wir das mal ein bisschen netter.
Ja. Lass mich noch fragen, was du dir für deinen persönlichen Alltag daraus auch irgendwie so mitnimmst.
Sehr viel, weil ich das auch sehr schön anwendbar finde, auch selbst darauf zu achten, bei Situationen, die uns irgendwie Angst machen, ja, wenn man das so unter Gänsefüßchen setzt, ja. Wo wir uns vielleicht unsicher leben oder traurig sind, da einfach mal so in eine innere Überprüfung zu gehen, okay, wie rede ich da über mich, was habe ich da so für Angstfantasien, wie drücke ich mich auch in anderen aus. Ich erlebe das oft, wenn es Leuten gerade nicht gut geht, wenn die in Krisen sind, dass sich die tatsächlich sehr in Bezug auf sich beschreiben. Das kennst du vielleicht auch. Also wenn du von deinem Tag erzählst und die Person antwortet mit, ah ja, das bei mir ist das auch so gewesen und bei mir ist das und da habe ich das auch. Und die immer wieder alles, was sie so wahrnehmen, in Referenz zu sich wahrnehmen und dann sehr bei sich sind. Und das zu beobachten, wann macht man das selbst oder wie geht es einem dabei gerade oder eben auch das zu challengen und zu sagen, jetzt mache ich es mal bewusst anders. Und jetzt gehe ich vielleicht auch in die Paarbeziehung wieder rein mit dem bewussten Faktor des Wir. Wie oft sage ich eigentlich Wir? Was verändert sich, wenn ich Wir auch mal bewusster, wenn ich dem Wir wieder mehr Raum gebe? Ja? Also das wären so weiterführende Ideen dazu, die sehr anwendbar sind und nichts kosten.
Ja, absolut. Und ich glaube auch, diese Unterschiede mal rauszufinden, gell? Ah, wenn ich mich eben schlecht fühle, wie rede ich gerade mit mir oder wie erzähle ich von schwierigen Situationen und da mal auszuprobieren, macht es vielleicht einen Unterschied, wenn ich das auf andere Art tue. Das kann ja ein total nettes persönliches Experiment sein.
Genau. Also eben einfach experimentieren und schauen, was macht es für einen Unterschied und dann ist schon viel gelungen, würde ich sagen.
Absolut. Ja, also dass du James Pennebaker einführst in unsere Podcast-Folgen und das nicht, irritiert mich zwar noch ein bisschen.
Ja, es war ein sehr, sehr mutiger Schritt, aber ich bin ihn gegangen und hab mich gewagt, da mal irgendwas abzugrasen aus deiner Expertise, aber...
Ja, das gehört ja allen, gell?
Es gehört allen,
ja, absolut.
Aber ich dachte, du bist da sicher gut dabei und kannst das ergänzen und der wird uns in der einen oder anderen Folge noch begegnen.
Das hätte ich durchaus schon am Plan,
dann
was mitzubringen.
Ja, ich habe ihn mal grob vorgestellt für dich.
Ja, vielen Dank. Danke für die Vorarbeit quasi.
Bitte. Super. Okay, apropos, so, jetzt sind wir vom Ich zu Du zu Wir. Guter Übergang. Jetzt würde mich interessieren, oder was hast denn du mitgebracht?
Ja, wir machen jetzt die Kurve wieder ein bisschen zurück zum Ich. Mhm. Und so ein bisschen zu der Frage, können wir vielleicht aufhören, Stress immer bekämpfen zu wollen? Also ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber ich kenne es so, wurscht, ob das jetzt in Seminaren mit Teams oder Führungskräften oder so ist oder auch manchmal im Einzelcoaching, dass es eher immer darum geht, Stress loszuwerden. Und es gibt eine Studie aus 2024 von einer US-Universität, wo man so eine vierjährige Längsschnittstudie gemacht hat. Und da ist rausgekommen, dass Stress uns nicht automatisch schwächer macht, sondern dass es auch sowas geben kann wie eine Art, ja, Stressimpfung, könnte man fast sagen. Also, dass er uns auch stärker machen kann. Ja, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und das ist jetzt das Interessante dran. Also, untersucht hat man über 1000 Studierende eben an dieser Universität. Man hat sie 4 Jahre lang begleitet. Sehr relativ langer Zeitraum eigentlich. Und hat jedes Jahr im Frühjahrssemester hat man die befragt. Und gemessen hat man den wahrgenommenen Druck und die Überforderung, also den Stress, dann auch das Selbstmitgefühl, also auch so Selbstfreundlichkeit, Verbundenheit, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit mit sich und die Resilienz, also diese Widerstandsfähigkeit, die Fähigkeit, sich zu erholen, wenn ich irgendetwas erlebt habe, was vielleicht belastend oder als Rückschlag erlebt werden könnte. Genau. Und die Befunde, was da rausgekommen ist, dass Stress sogar dazu beitragen kann, das Selbstmitgefühl zu erhöhen oder zu aktivieren, was die Forscherinnen durchaus als überraschend festgestellt haben oder beurteilt haben, weil Stress so eine Art inneren Reifungsprozess tatsächlich anstoßen kann in manchen Fällen. Und dass im Idealfall wirklich, wenn wir viel Stress haben, wir freundlicher mit uns werden, wenn es uns denn schlecht geht. Ja, also wie gesagt, Idealfall. Ja. Aber was das ganz Wichtige ist, ist auch in Bezug auf die Resilienz, dass Stress und Selbstmitgefühl, also wenn die beiden Sachen aufrecht sind, ja, dann hat sich auch die Resilienz erhöht. Dann hat es einen Einfluss auf die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit gehabt. Das heißt, wenn ich Stress habe, muss es noch nicht per se schlecht sein. Wenn ich im Stress freundlich, liebevoll, mit Selbstmitgefühl mit mir umgehe, dann habe ich sogar die Chance, dass ich aus diesem Stress eine Art Wachstum erreichen kann und meine Resilienz dadurch sogar stärken kann. Und das finde ich schon ganz interessant.
Spannend, ja. Okay. Also da geht es wieder sehr um das Thema Eigenbeziehung sozusagen, oder? Und was es dann verändert, wenn ich mich im Stress mit meiner Umwelt erlebe, sozusagen.
Genau, also ich glaube auch, dass der Blick auf den Stress, wie bewerte ich den, irgendwie eine Rolle spielt. Also habe ich einen Stress damit, Stress loszuwerden, oder kann ich auch diese Perspektive reinbringen, indem ich weiß, okay, wenn es stressig ist, aber ich währenddessen freundlich mit mir bleibe und mich nicht abwerte oder noch zusätzlich unter Druck setze oder zusätzlich noch streng bin mit mir oder so, dann kann ich wirklich sogar was gewinnen draus. Ja. Und dass es wirklich mit dem Selbstmitgefühl und diesen Dingen, also dass das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch ist. Und dann würde ich natürlich sagen, für unsere Praxis oder auch für den Alltag, da würde ich es jetzt gerade ein bisschen mischen, diese Aufmerksamkeit, ja, zum Beispiel in einem Tagebuch festzuhalten, was in dieser Woche war jetzt stressig und wie gehe ich während der stressigen Situation oder Phase mit mir um? Wie könnte ich freundlicher mit mir sein? Was hätte mir gut getan, wenn ich so oder so mit mir rede oder so, dass das wirklich gut dazu beitragen kann, dass ich daraus was gewinnen kann, nämlich meine Resilienz irgendwie stärken kann. Finde ich schon ganz spannend.
Ja, okay. Und hast du dazu jetzt Ideen für die Praxis?
Also ich glaube, es geht wirklich auch darum, den Blick auf den Stress ein bisschen neu auszurichten und dass es in unserer gemeinsamen Arbeit nicht immer darum gehen muss, Stress einfach loszuwerden. Manchmal ist das ja auch gar nicht möglich, also so diesen Perspektivwechsel irgendwie hinzukriegen. Und dann aber gleichzeitig, wenn ich weiß, die Person hat ein Stressthema, dass man gut daran arbeitet, dieses Selbstmitgefühl wirklich zu stärken, weil dann komme ich A, besser durch den Stress und B, habe ich noch was davon, indem die Resilienz dann einfach auch für die Zukunft stärker sein kann. Mhm. Genau.
Also dieses
Stress. Und das kann man ja gut üben. Genau.
Ja, also das Stresserleben einfach mal wahrzunehmen und dann aber auch zu sagen, okay, das kann ja auch ein Bedürfnis aufzeigen. Und gleichzeitig, auch hier habe ich wahrscheinlich mehr inneren Raum und ein besseres Grundgefühl, wenn ich da netter zu mir bin, sozusagen, oder? Und den einfach mal da anerkennen kann, auch vielleicht anders auslegen kann auch und nicht als Versagen und es ist mir zu viel und dann kann er sogar positiv wirken.
Ganz genau, kann er. Mhm. Absolut. Mhm. Das kann wirklich auch in sowas Wachstumsmäßiges führen, was eine feine Info ist, finde ich eigentlich. Mhm. Und was ich mir gedacht habe, uns fällt ja oft viel, viel leichter, zu anderen freundlich zu sein, gell? Deshalb finde ich so Übungen, auch Schreibübungen, ganz schön, wo man sich mal überlegt, okay, wenn ich jetzt meine beste Freundin oder mein bester Freund wäre, was würde ich mir gerade eigentlich sagen? Ja, und dann kann man sich wirklich selbst irgendwelche Nachrichten schreiben. Lieber Alex, liebe Ursula, also ja. Du dir, ich mir, im ja, Sinne ja. von, aber mit so einer Haltung, ich bin deine beste Freundin, dein bester Freund, und wenn ich mir anschaue, was du gerade erlebst oder was gerade los ist oder so, dann würde ich mir denken, dieses und jenes, aber eben mit dieser liebevollen, freundlichen Art und Haltung. Einer guten Freundin würden wir gut zureden, wir würden sie ermutigen, wir würden ihr erklären, was alles Gutes ist oder ein bisschen Hoffnung geben vielleicht oder solche Sachen. Und ich glaube, dass wir das auch für den Alltag, jetzt nicht nur für unsere Praxis, sondern auch für den Alltag, was Hilfreiches ist, wenn ich mir das immer wieder selbst auch gönne. Diesen freundschaftlichen, freundlichen, liebevollen Blick auf die Phase, die vielleicht gerade stressig ist.
Also so ein bisschen auch diesen, würde man sagen, diesen Double Standard, den wir oft haben, auf lösen, der ja oft so, wie du, man ist dann zu den Freunden oder zu den Haustieren, ist man immer viel, viel netter und so sich selbst immer so extremst streng, und das würdest du dann herausarbeiten, genau, über bestimmte Interventionen, oder? Also ich denke mir gerade, mir fällt ein, oft, dass ich mache das ab und zu mit einem Sessel in der Praxis oder mit einem, also mit einem Stuhl, zu sagen, okay, jetzt setzen wir uns da mal rüber oder stellen uns die beste Freundin vor, und wenn die in der Situation wäre, was würden sie dir sagen?
Genau.
Und dann sagen die, sind die Leute oft sehr, sehr großzügig, und dann frage ich manchmal auch noch so, okay, haben sie jetzt gerade gelogen? Ist das die Wahrheit? Und dann, weil das verdeutet jetzt nochmal. Dann sagen die, nein, das das ist natürlich die Wahrheit. Okay, spannend. Ja, dann haben wir da ja, da haben wir jetzt was Spannendes erlebt, weil Leuten dann oft klarer wird, wie unfassbar streng sie zu sich selbst sind, so wie du das gut beschrieben hast gerade. Mhm.
Genau, man kann wahnsinnig gut hart zu sich selbst sein. Ich erlebe das auch immer wieder in der Praxis, dass Menschen unfassbar eben freundlich, großzügig, wohlwollend anderen gegenüber sein können, aber sich manchmal wirklich schwer tun, es sich selbst zukommen zu lassen quasi. Und das kann man verstärken. Und gerade in stressigen Phasen scheint es was sehr Wertvolles zu sein. Also eigentlich wahrscheinlich immer was Wertvolles, aber die Studie zeigt einfach, dass es vor allem, wenn der Stress erhöht ist, dass es da noch einmal mehr Rolle spielt, wie ich mit mir umgehe.
Auf jeden Fall, super. Okay, spannend. Also das macht den Horizont ein bisschen weiter, oder? Was das Stresserleben angeht. Kann auch eine Ressource sein.
Ich glaube schon, und ich glaube auch, wenn wir von Stressmanagement-Kursen oder Trainings oder so reden, dass ich durchaus das Gefühl habe, dass dieser Faktor Selbstmitgefühl vielleicht dort noch ein bisschen verstärkt vorkommen könnte. Das ist schon ein Eindruck, den ich habe. Das muss jetzt auch nicht für alles und alle und überall gelten natürlich. Aber den Fokus vielleicht auch dort ein bisschen zu haben, dass das Erhöhen von Selbstmitgefühl in einer stressigen Phase auch für die Zukunft was sehr, sehr Feines hat, weil es eben dann die Resilienz wieder stärkt und ich vielleicht beim nächsten Mal Stress oder der nächsten Stressphase wieder eine kleine Spur anders damit umgehen können werde. Das hat ja einfach auch langfristige Effekte, und das ist was Tolles.
Ja, was könnten wir den Zuhörerinnen und Zuhörern noch anbieten, so für zu Hause?
Also ich würde sagen, einige Dinge, die wir besprochen haben, sind sicher auch für den Alltag total gut geeignet. Und dann würde ich im ersten Schritt mal reflektieren, wie bin ich denn mit mir, wenn ich Stress habe? Und im zweiten wirklich zu versuchen, okay, wenn ich jetzt meine beste Freundin wäre, mein bester Freund, wie würde ich denn da mit mir umgehen? Und das wirklich ein bisschen schauen, mir das auch ab und zu gönnen. Dass ich einfach einmal freundlich bin mit mir.
Einfach so experimentell. Man muss ja nicht glauben, man kann es ja mal ausprobieren und dann immer noch zum Alten wechseln.
Oder nicht jedes Mal glauben, ist ja in Ordnung, absolut.
Ja, super. Klingt doch gut zu wissen, oder? Dass man das auch so machen kann.
Auf jeden Fall. Genau. Es gibt oft viele Möglichkeiten, mit irgendwelchen Phänomenen umzugehen. Und das ist eine, die ich sehr schön finde eigentlich. Und wohltuend, glaube ich.
Ja. Schön. Okay, dann würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank für diese Studie und für das Gespräch.
Danke dir auch.
Ja, und wir freuen uns aufs nächste Mal. Genau. Ciao.
Kopfzerbrechen.